Was prägt die Wirtschaft von morgen? Genau dieser Frage gehen wir mit dem Wirtschaftsversprechen Deutschland auf den Grund. Und heute freue ich mich, die Nicole de Vreen von Klarna bei mir begrüßen dürfen. Sie ist Head of Germany und in unterschiedlichen Funktionen bei Klarna am Start. Sie ist ein Urgestein, würde man fast sagen, bei diesem, ich will es gar nicht mehr wirklich Startup nennen, denn das Portfolio von Klarna hat sich die letzten Jahre wahnsinnig bewegt. Es ist eine wirklich inspirierende Folge, denn wir haben darüber gesprochen, wo Klarna heute schon signifikant tatsächlich künstliche Intelligenz einsetzt, wie sie zu dem Thema insgesamt stehen, aber auch darüber hinaus, wie schafft man es heute sozusagen den Customer Login hinzubekommen? Was sind vielleicht das ein oder andere, sag mal, Produkt Release, auf das ihr euch die nächste Zeit freuen könnt, das von Klarna kommt, aber auch vor allem, wie Nicole den aktuellen deutschen Markt sieht und welche Herausforderungen, aber auch vor allem Chancen sie für uns bereithält. Freut euch auf eine wirklich abwechslungsreiche Folge mit ganz vielen Insights einer wirklich spannenden Organisation. Deswegen lasst uns nicht länger warten. Auf geht's in die Folge. Let's go. Moin Nicole, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Guten Morgen Sven, ich freue mich, da zu sein.
Ich finde es total toll, dich hier zu haben. Ich weiß, dass du auch natürlich viel unterwegs bist, umso schöner auch gerade dich, dein Unternehmen mit Klarna und so weiter im Podcast zu haben. Damit dich die Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen, würde ich sagen, stell dich doch mal kurz in 2, 3 Sätzen vor.
Sehr gerne. Ich bin Nicole. Ich bin seit 2010 bei Klarna. Ich habe den deutschen Markt mit aufgebaut, habe da auch schon relativ viel gemacht und gesehen, leite im Moment den deutschen Markt als immer noch einer der größten bei uns in der Unternehmung. Ich habe die letzten 13 Jahre in Hamburg gelebt, war richtig, richtig schön, aber ich bin jetzt wieder back to family and friends und wohne jetzt wieder in meiner Geburtsstadt im schönen Nürnberg.
Ach, wie schön, ey. Das kann man natürlich, sehr schön machen. Bevor wir gleich so ein bisschen tiefer reingehen, weil dein Werdegang ist natürlich total spannend und du bist ja auch schon tatsächlich schon sehr, sehr lange bei Klarna dabei. Wir haben im Podcast immer so ein kleines Kennenlernspiel, um dich so auf die etwas andere Art und Weise kennenzulernen. 2 Truths and 1 Lie. 3 Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine eiskalt gelogen ist. Und ich bin mal gespannt, welche 3 Anekdoten du uns mitgebracht hast.
3 Geschichten zu mir. Ich fange mal mit was Privatem an. Ich habe einen kleinen Zwergdackel zu Hause. Mhm. Der ist mein Ein und Alles. Und Dackel sind jetzt nicht dazu oder dafür bekannt, dass sie sehr hoch springen können und sehr agil sind, wobei sie natürlich trotzdem sehr viel Energie haben. Meiner ist einer davon, der sehr viel Energie hat und die auch rauslassen muss. Deswegen habe ich mich damals dazu entschieden, weil er ist jetzt schon 6, wir noch relativ jung waren, mit ihm ins Agility-Training zu gehen. Hundebesitzer unter euch werden es kennen. Das sind normalerweise immer ganz große Hunde drin, wie Border Collies und sowas, die sehr schnell rennen und sehr hoch springen können. Und dann kamen wir an, wir beide, ich mit meinem kleinen Dackel. Da musste dann aber immer der Parcours komplett angepasst werden, jedes Mal, wenn wir dran waren, was immer zu ein bisschen so einem Augenrollen bei den anderen Hundebesitzern geführt hat. Aber letztendlich war es dann doch immer ganz lustig und die haben sich dann immer sehr gefreut, wenn dann da der kleine Dackel ankam und Mordsfeeds hatte. Und wir waren dann auch sehr erfolgreich bei den Agility Competitions, bei denen wir mitgemacht haben. Das ist die eine. Die andere ist, Sport war für mich in meinem Leben schon immer sehr, sehr wichtig, auch wenn es im Moment ein bisschen kurz kommt, weil wir wahnsinnig viel zu tun haben. Ich habe sehr lange recht professionell, sage ich mal, Faustball gespielt. Das wird nicht jeder kennen, ist kein Breitensport, aber habe da in der Bundesliga gespielt und war im Deutschlandkader und wir haben damals die deutsche Meisterschaft gewonnen und es war einfach großartig. Und die dritte Geschichte, ich bin ja schon sehr lange bei Klarna, habe am Anfang, war das natürlich auch alles sehr hands-on, wir waren am Anfang 200 Leute, da kannte jeder jeden. Und als ich in Stockholm war, da waren wir auch in einem anderen Gebäude damals noch, bin ich durch die Flure gelaufen, habe mir das alles mal so ein bisschen reingezogen. Es war irgendwann mal an einem, ich glaube, Dienstagabend. Und ich wusste, dass an dem Tag auch Boardmeeting war. Und dann kam mir Michael Moritz entgegen. Und ich war so perplex, dass ich keinen Ton rausgebracht habe und ich habe mir immer gewünscht, ihn mal zu treffen und wollte ihm ganz viel sagen und habe es einfach nicht auf die Kette gekriegt und in der Sekunde war er dann auch schon wieder weg.
Okay, also eins muss ich dir auf jeden Fall lassen, die drei Geschichten sind hervorragend erzählt. da fällt es mir tatsächlich richtig schwer, einen Tipp abzugeben. Also Zwergdackel glaube ich dir auf jeden Fall. Faust bei Klarna, okay, beides. Ich tippe einfach mal auf die goldene Mitte. Wir lösen das ganz am Ende auf des Podcasts. Also mein Tipp ist sozusagen, dass es vielleicht irgendwas mit der Geschichte Faustball zu tun hat. Vielleicht ein Teil davon nicht ganz richtig ist. Aber wir gucken mal später rein, wenn du auflöst, tatsächlich, was hier mehr oder weniger der große Fehler war. Lass uns so ein bisschen zu deiner aktuellen Rolle kommen. Du hast ja auch gerade schon so ein bisschen was erzählt. Was mich interessiert ist, nicht mal vielleicht, was du gerade machst, und lass uns mal damit anfangen, wie bist du eigentlich zu Klarna gekommen? Und danach lass uns dahin gehen, was du eigentlich heute für Klarna ganz explizit machst.
Gerne. Ich bin 2010 tatsächlich von dem Headhunter angesprochen worden damals, ob ich nicht Lust hätte, zu einem schwedischen Startup zu kommen, die irgendwas mit Online-Payment für den E-Commerce machen. Mhm. Das war damals noch nicht so, dass das jeder kannte und jeder verwendet hat. Und ich dachte mir, okay, ist neu, klingt spannend. Weil damals gab es eigentlich PayPal und Kreditkarte. Mhm. Ja, da gab es noch die Sofortüberweisung. Und ja, es gab auch schon einen Wettbewerber. Aber das war noch nicht so wirklich etabliert. Vor allem nicht am deutschen Markt. Und ich habe dann meinen damaligen Job hingeschmissen und bin dann auf diese Reise, diese Start-up-Reise. Wie gesagt, damals war alles noch sehr hands-on. Wir haben das Büro damals aufgemacht. Da hingen noch die Stromkabel aus den Wänden, haben das alles mit aufgebaut. Und es war super spannend. Und wir sind ja heute nicht mehr nur der reine Buy Now Pay Later Dienstleister, wie wir es damals waren. Wir haben uns ja in den Jahren so extrem gewandelt und sind heute ja ein Shopping Ökonetzwerk und ein Banking Assistent. Das hat ja nichts mehr mit dem Klarna von vor, ich sag jetzt mal, 14 Jahren zu tun.
Das ist ja auch total spannend, wenn man sich das Geschäftsmodell, ich sag mal, tatsächlich von Gründung bis heute anschaut, dass das sich natürlich extrem viel bewegt hat. Auf der anderen Seite ist das auch ein Thema, ich meine, du bist jetzt ja schon seit echt einer langen Zeit dabei, wenn wir jetzt auch zu deiner Rolle kommen, was dich auch dazu, ich sag mal, so ein Stück weit auch bei Klarna gelassen hat, diese Abwechslung, diese Entwicklung des Geschäftsmodells bis hin zu deiner Rolle. Ich meine, du bist jetzt aktuell für den deutschen Raum, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, zuständig. Beschreib uns mal so ein bisschen, wie sieht denn bei dir so ein normaler Arbeitsalltag aus und mit welchen Themen setzt du dich eigentlich tagtäglich auseinander?
Mhm. Genau, also das ist, weil du es gerade angesprochen hast, Sven, das Businessmodell hat sich natürlich auch verändert. Wir waren schon immer sehr kundenzentrisch aufgesetzt. Mhm. Das liegt sicherlich auch an der schwedischen Heritage von uns, ja. Also die Revenue Streams bei Klarna haben sich extrem gewandelt in den Jahren, seitdem es Klarna gibt. Das heißt, man ist von Customer Revenues und auch natürlich Händler Revenues weggegangen zu nahezu nur noch Händler Revenues. Das heißt, wir verdienen ja mit den Usern in dem Sinne kein Geld. 99% all unserer Transaktionen sind kostenfrei. Mhm. Ja, klar, wir sind groß geworden mit Buy Now Pay Later. Wir haben aber auch einen zinsfreien Kredit, der heißt Pay in 3 zum Beispiel. Und das ist das Gros unseres Umsatzvolumens. Und das ist ja kostenfrei. Und selbst wenn es mal zu einer Mahnung kommt, die ist so kostengünstig und wir schicken so viele Reminder vorher raus, das ist kein Revenue Stream mehr von uns. Ja, und nur ein ganz kleiner Teil geht über den echten Ratenkauf, sag ich mal, so wie wir ihn als Deutsche auch verstehen. Mhm. Und damit könnten wir nicht überleben. Ja, das heißt, für jede Transaktion, die ja bei uns auch frei von Zahlungsausfall oder Betrugsrisiko ist, dafür bekommen wir eine kleine Fee von den Händlern. Das ist ein Revenue Stream. Der dritte aber, und der ist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, relativ neu, ist der Marketing Revenue bei uns. Und Klarna hat sich ja wegentwickelt von nur ein Rechnungsdienstleister zu sein hin zu, wir sind ein Lead-Generator für unsere Händler geworden. Wir sind Inspirationsgeber für unsere User über unsere Kanäle, über die Klarna App oder Klarna Web. Und damit schaffen wir Traffic auf die Händlerseiten. Mhm. Und das ist der Revenue von dem ich rede, ja, also den Traffic auf die Händlerseiten routen. Wir sind Affiliate-Partner. Also für die, die sich mit dem Thema auskennen, da gibt's dann eine ganz normale CPA pro Transaktion, die wir auf die Händlerseiten geroutet haben, oder die können sich dann auch selbst bewerben. Wir haben verschiedene Brand-Ads und so weiter, die wir schalten können. Und das ist eher so ein bisschen die Idee, in die wir gehen. Wir wollen nicht, dass die User nach den Produkten suchen, die sie denken, dass sie haben wollen, sondern wir wollen es schaffen, dass die Produkte die User finden. Ja, also wir nennen das immer, wir nennen das E-Commerce 1.0, so war es früher. Ja, man sucht eine Ware oder ein Produkt, das man denkt, dass man haben will oder gut zu einem passt. 2.0 ist aber, dass die Produkte einen finden. Und zwar, und das dann E-Commerce 3.0, aufgrund von den Präferenzen, die wir auch KI-gestützt ja rausfiltern können. Das heißt, es ist nur noch hochrelevanter Content, den man sieht, der sich auch nicht wieder kopiert sozusagen. Man kennt es. Also wenn man irgendwie bei Google oder so mal, weil man umzieht, eine Waschmaschine sucht, dann kriegt man die nächsten 3 Wochen Waschmaschinen angezeigt, obwohl man sie vielleicht schon gekauft hat. Wir machen das anders. Wir wissen dann, okay, wurde gekauft oder nicht zum Beispiel. Und dann wird ja wieder was Neues angezeigt zum Beispiel. Da geht die Vision, da geht die Reise hin. Das ist so ein bisschen unsere Vision. Mhm. Wir haben das ja auch alles digitalisiert. So alles, was traditionell für Rechnungskauf war, wurde jetzt ja in den Jahren von uns zur maximalen Sicherheit beim Bezahlen digitalisiert. Und das ist auch der Grund, warum ich auch immer noch dabei bin. Es ist nichts mehr so, wie es am Anfang war. Und lustigerweise habe ich ziemlich viele Kollegen, die auch schon so lange mit dabei sind. Wenn man sich jetzt auch anguckt, wir sind ja eins der größten Fintechs Europas oder ja eigentlich auch weltweit. Und unser Gründer Sebastian, wir werden nächstes Jahr 20, ist der auch noch immer noch dabei. Mhm. Und für den wird's auch nicht langweilig. Und mein Tag, wie ich ihn so bestreite, der ist sehr vielfältig. Also ich bin in der Go-to-Market-Domäne sozusagen bei uns im Unternehmen für den deutschen Markt zuständig. Das heißt, wir sind federführend dafür verantwortlich, dass wir die großen Händlerkooperationen managen, dass wir mit Partnern wie Edin, Stripe und Molly, nur einfach mal 3 davon zu nennen, zusammenarbeiten und da alles sauber läuft, dass wir die Geschäftsprozesse und natürlich dann auch die Performances optimieren. Wir haben Analysten in den Teams, wir haben Marketeers in den Teams, Delivery und Solution Engineers in den Teams, die sich tagtäglich dann drum kümmern, in dem deutschen Markt alles sauber aufzusetzen und am Laufen zu halten. Und wir sind sehr groß. Wie gesagt, Deutschland ist User und auch umsatzmäßig der größte Markt. Ganz knapp gefolgt von Amerika, von North America bei Klarna. Und da ist natürlich wahnsinnig viel Verschiedenes dabei. Ja, also ich bin auch so ein bisschen eine der Spokespeople bei Klarna für den deutschen Markt. Das heißt, wir sind auf Konferenzen, versuchen da natürlich dann auch so ein bisschen unsere Vision zu verbreiten. Ich mache einen Podcast mit dir. Wir sprechen viel mit Media. Natürlich auch mein direkter Chef ist auch ein Deutscher. Der sitzt in Frankfurt das erste Mal in den 13 Jahren, dass es eine deutsch-deutsche Spitze gibt. Das ist auch interessant. Bringt aber natürlich auch total viel, weil wir beide den deutschen Markt super gut kennen. Und daneben reise ich dann natürlich aber auch trotzdem viel und treffe die großen Händler, wie es jetzt also in Deutschland zum Beispiel ein Adidas, ein Mediamarkt, ein Puma, ein About You, ein eBay, wie sie alle heißen. Und das Schöne daran ist, und das haben wir geschafft in den Jahren, wir betreiben in dem Sinne keinen Vertrieb mehr. Ja, also wir rufen da jetzt nicht an und sagen, möchtet ihr denn gerne und das wäre unser Preis, sondern wir sind wirklich in einem richtig guten Austausch mit Händlern und Partnern und gucken, was macht denn überhaupt Sinn? Ja, klar, welche Zahlart macht Sinn, aber natürlich auch, was ist eure Customer Base? Wo wollt ihr wachsen? In welche Segmente wollt ihr gehen? Wie können wir diese Zielgruppe, die ihr angreifen möchtet, aktivieren für euch? Etc. pp. Also es ist extrem vielfältig. Und deswegen macht es auch so Spaß.
Das klingt auch total spannend und du hast jetzt auch viele Punkte angesprochen, auch gerade was ein bisschen die Vision von Klarna ist, was wahrscheinlich auch ein Stück weit ja unterstreicht, warum auch ein Engagement beim DFB, größere Kommunikationskanäle, also mehr Aufmerksamkeit sozusagen auch auf die Marke zu haben, warum das Sinn macht. Auf der anderen Seite, wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind eure Herausforderungen im Moment? Ist es tatsächlich dann dieses Lead-Generierungsthema, damit die AI auch wirklich arbeiten kann, dass man prädiktiv auch ein Stück weit auf den Kunden zukommen kann, wenn es darum geht, welche Produkte, welche Ware von welchem Händler sozusagen das Perfect Match ergeben, da immer stärker zu werden, also sozusagen eure, ja, ich würde mal sagen, fast Bridgemaker-Funktion mit den Händlern weiter auszubauen. Ist das eins der größten Themen?
Also es ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema, ja, aber nicht nur, weil du es gerade gesagt hast, dieser Bridge Maker oder diese Brücke bauen, das ist total interessant, weil wir sagen ja auch immer, 2005 wurde Klarna mit dem Ziel gegründet, online damals, heute ist es multikanalfähig, also online und offline. Wir haben ja auch eine kleine Kreditkarte. Also wir bringen das sowieso alles miteinander zusammen. Aber das Ziel war es, diesen Vertrauensgap zwischen Verbraucherinnen und Händlern zu schließen und das Einkaufserlebnis so reibungslos und sicher wie möglich zu gestalten. Also das war schon immer die Vision. Ich denke, das haben wir gut hingekriegt. Das heißt, die neue große Herausforderung oder die Herausforderungen, die wir aktuell sehen und wie wir damit umgehen, die ist ein bisschen vielfältiger oder die sind ein bisschen vielfältiger. Wer sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, der weiß, dass der Markt für Zahlungs- und Fintech-Dienstleistungen sehr wettbewerbsintensiv ist, was gut ist.
Absolut.
Aber ja, was nicht zuletzt an den hohen Ansprüchen und vor allem auch Erwartungen unserer User ja liegt. Ja, und da wir zuhören, und das sind wir nicht alleine, das machen ganz viele andere auch richtig gut. Aber das ist der Grund, warum wir stark in Innovation und Technologie investiert haben und das auch jeden Tag tun, um unsere Produkte oder Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Und tatsächlich auch es versuchen, einzigartige Lösungen zu entwickeln und somit auch die bestmögliche Benutzererfahrung oder UX zu schaffen und hinzukriegen für den Markt, nicht nur für Deutschland, global, und sich wirklich immer neu zu erfinden und auf den Markt einzugehen. Das ist so die eine große Herausforderung. Wettbewerb ist richtig gut, weil der uns natürlich dazu drängt, immer was zu ändern, aber zuhören und zu verstehen, was die Verbraucher eigentlich wollen, ist noch ein bisschen besser. Das ist so die eine große Herausforderung. Wir haben zum Beispiel auch, um da jetzt ein ganz kurzes Beispiel zu geben, wir launchen jetzt im Juli ein Rewards-Programm bei Klarna im deutschen Markt. Das gibt's in anderen Ländern schon länger. Das heißt Klarna Cashback. Und damit sammeln User sozusagen ja echtes Geld bei jedem Einkauf über Klarna. Und das können sie dann in ihrer Wallet store. Und beim nächsten Einkauf dann entweder einlösen oder das Geld einfach ein bisschen sparen und sich dann irgendwann aufs Konto auszahlen lassen zum Beispiel. Das haben wir gemerkt, dass das einer der großen Needs der User ist und deswegen haben wir dann daran gearbeitet und launchen das jetzt dann im deutschen Markt. Dann als zweiten Punkt gibt es natürlich die regulatorischen Anforderungen und Herausforderungen. Politisch befinden wir uns in einer richtig spannenden Phase gerade, in der wir nämlich tatsächlich alle zusammen herausfinden müssen, wie die Payment-Branche sinnvoll reguliert werden kann. Sinnvoll in dem Sinne, dass wir das absolut begrüßen, dass da was kommt. Ich sage jetzt mal in als kleinen Stichwort CCD, also Consumer Credit Directive zum Beispiel. Aber das muss sinnvoll sein. Also es darf nicht zu bürokratisch werden, sondern es muss dann auch für die User und natürlich auch für die Händler trotzdem immer noch machbar sein, sowas umzusetzen. Wir sind für die Regulierung in der Branche, absolut. Und wir stehen auch immer schon mit einem Bein vorne weg. Also wir versuchen da auch schon immer seit Jahren ein bisschen vor der Welle zu sein. Und wir stehen auch im Austausch mit politischen Akteuren und auch anderen Payment-Anbietern. Es gibt ja auch viele am deutschen Markt, die eigene große Payment-Unternehmungen in der eigenen Unternehmung haben. Ich sage jetzt mal so wie Zalando Pay, Otto Pay und so weiter. Und unsere Position ist, dass wir davon überzeugt sind, dass es mehr oder dass mehr für den Schutz der User getan werden kann und auch muss. Deswegen begrüßen wir auch die Buy Now Pay Later-Regulierung jetzt in der EU, die CCD, also die Verbraucherkreditrichtlinie sowieso. Und wir denken, dass die nationalen Gesetzgeber und die Regierungen in der EU diese CCD neu umsetzen müssen. Aber dann, dabei muss eben auch das Beste für die User im Auge behalten werden. Das heißt, zum Beispiel so ein Zugang zu zinsfreien und transparenten Kreditoptionen, das muss einfach sichergestellt werden. Sowas haben wir, hat aber nicht jeder von unseren Wettbewerbern. Warum nicht? Ja, also sowas stellen wir immer in Frage. Der Wettbewerb und die Innovation zwischen den Anbietern, der muss gefördert werden, damit User auch wirklich problemlos von, ich sag jetzt mal, teuren Kreditanbietern zu risikoarmen und verbraucherfreundlichen Alternativen oder Anbietern wechseln können. Es müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter von Buy Now Pay Later Dienstleistungen gewahrt werden. Ganz unabhängig davon, ob es sich um dritte Technologieunternehmen oder Einzelhändler selbst handelt, ja. Und das gerade am Anfang schon gesagt, also jetzt, ich spreche jetzt mal nur für den deutschen Markt, die Bundesregierung muss definitiv die EU-Regeln der CCD so umsetzen, dass es ohne zusätzliche Vorschriften geht oder da eben keine extra Vorschriften hinzuzufügen, um eben so unnötige Bürokratie oder schlechtere Standortbedingungen für den deutschen Markt zum Beispiel zu vermeiden. Mhm. Und das, was du vorhin gesagt hast, wir erleben aktuell ja weltweit und eigentlich ja auch in sämtlichen Branchen einen Wandel der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie Arbeitsprozesse durch den Einsatz von KI komplett verändert werden. Ich persönlich sowieso, aber wir bei Klarna sehen darin auch richtig große Chancen für uns und die Förderung einer innovativen Unternehmenskultur, die natürlich auch Kreativität und Initiative supportet und unterstützt. Und in der Zeit der generativen KI, in der wir uns gerade befinden, wird sich die Zusammensetzung von Arbeitsplätzen zweifellos ändern. Das sehen wir heute schon. Mhm. Und es werden sicherlich auch neue Arbeitsplätze entstehen. Es werden andere Rollen ihre Form völlig verändern und andere werden vielleicht ganz verschwinden, weil wir sie kosten ja effektiver und schneller ersetzen können, die dann allerdings den Fokus auf was ganz anderes legen können zum Beispiel. Also total spannend.
Das ist total spannend. Du hast das Thema ja KI gerade angesprochen. Ihr seid ja in der Presse momentan durch euren Kommunikationsbot, sage ich jetzt mal, ja auch so ein bisschen durch die Presse gegangen. Ich finde es ja momentan total spannend, wie das Thema künstliche Intelligenz, also nicht nur generative AI, sondern auch das Thema analytische, die ja für euch ja fast wahrscheinlich noch spannender sein wird, wie die eingesetzt wird innerhalb der Geschäftsmodellprozesse. Wenn Klarna oder ihr jetzt sozusagen mit KI auf den zukünftigen Markt schaut, was ist eure Intention? Also A, wo setzt ihr bereits neben dem Kommunikationsbot tatsächlich künstliche Intelligenz, sage ich mal, schon ein bisschen großflächiger ein? Und das nächste, was mich tatsächlich total interessiert ist, weil ich merke, dass das in ganz vielen deutschen mittelständischen Unternehmen so ein Stück weit falsch gerade läuft. Wie nehmt ihr die Mitarbeiter mit auf diesen Prozess? Also wie schafft ihr es, Akzeptanz für diese Themen, für diese Rolle von KI in Organisationen hinzubekommen? Geht da mal ein bisschen ein Stück weit ein, das würde mich total interessieren.
Okay, das ist eine spannende Frage. Die wurde auch nicht zum ersten Mal gestellt.
Kann ich mir vorstellen.
Vorneweg. Wir sind schon auch ein bisschen stolz drauf, die erste europäische KI-gestützte Bank und das erste europäische Technologieunternehmen zu sein, das mit ChatGPT bei der Integration eines KI-Plugins zusammenarbeitet. Mhm. Das war schon immer oder seit langer Zeit auch so ein bisschen der Wunsch von Sebastian, das wissen wir. Und dass es dann so klappt und vor allem auch so erfolgreich dann umgesetzt wird, das ist einfach cool. Ja. Und ja, KI ist heiß diskutiert, bringt aber extrem viel Potenzial für Wachstum, gerade für Europa. Man muss wissen, wie man es einsetzt und es muss stimmig sein, aber wir wissen, was in Asien los ist, wie weit die sind, wie weit wir zurückliegen. Von daher, KI birgt wahnsinnig viel Potenzial. Und wenn man das richtig einsetzt, dann ist das ein richtig gutes Ding. Hat das endlich auch nach Europa geschafft ist. Aber zurück zu deiner Frage. Unsere Vision für die, ich sag mal, Zukunft der Finanzdienstleistungen ist es ja, ein digitaler Finanzassistent zu werden, der sich wirklich um die Interessen der User kümmert und ihnen hilft, und das sagen wir auch immer, Zeit, Geld und Sorgen zu sparen. Mhm. So. Und jetzt kommen wir mit dem ChatGPT Shopping Plugin. User können ChatGPT nach Empfehlungen und Inspiration fragen. Auf Grundlage der Anfrage und der Datenbank von Klarna empfiehlt der Finanzassistent dann passende Produkte mit spezifischen Produktlinks, besten Preisen. Also das ist ja unser Search and Compare Tool, wurde im April letzten Jahres gelauncht, etc. pp. So, das ist die eine Variante, wie wir ChatGPT als Shopping Plugin einsetzen im Moment. Wie gesagt, das ist so E-Commerce 1.0 gemischt mit 2.0. Bei internen Arbeitsprozessen kommt KI bei Klarna aber heute auch schon zum Einsatz. Da gab es auch eine Press-Release zu. 9 von 10 Klarna-Mitarbeiterinnen nutzen täglich KI. Ich glaube, es sind fast alle ehrlicherweise 10 von 10. Ich kenne nämlich keine, der es nicht nutzt. Aber gut, es gibt sicherlich auch mal immer irgendwie auch mal Tage, wo man es dann vielleicht nicht nutzt oder nicht braucht. Aber wir stellen in unserem gesamten Unternehmen tatsächlich fest, dass Dinge, die man früher oder für die man früher viel Zeit brauchte, mit Hilfe von dem KI-Plugin viel schneller erledigen kann und meine Kollegen ja mehr Zeit mit den Dingen verbringen können, die sie wirklich auch interessieren oder die wichtig für sie sind. Und diese transformative Integration durchdringt sämtliche Teams bei uns, wobei nicht technische Bereiche wie Kommunikation, Marketing, unsere Rechtsabteilung ganz besonders hohe Nutzungsraten erreichen tatsächlich. Also einfach nur mal, um ein Beispiel zu geben, diese interne KI, ich sag mal Revolution, wird durch Kiki, das ist Klarnas maßgeschneidertes internes KI oder interne KI-Assistenz, die wird von OpenAI genutzt und weiter durch uns vorangetrieben, und die unterstreicht unser Engagement für diese Kultur der Transparenz und des offenen Informationsflusses. Und seitdem wir Kiki eingeführt haben, das war im Juni 2023, können wir als kleiner Mitarbeiter da Anfragen hinstellen. Das heißt, diese Assistentin oder diese Assistenz beantwortet uns alle Fragen aus allen Bereichen. Wie gesagt, aber vor allem in den Bereichen Kommunikation, Marketing, Rechtsabteilung und so weiter. Wir stellen im Moment 250.000 Anfragen, das heißt 2.000 am Tag. Das ist wahnsinnig viel. Und Kiki beantwortet die und hat sich dadurch als unverzichtbarer Teil des Unternehmens etabliert tatsächlich. Und mehr als 90% aller kleinen Mitarbeiter verwenden Kiki. Das heißt, wir werden da wahnsinnig schnell dadurch. Gerade auch das Onboarding von New Hire zum Beispiel, also neuen Kollegen, ja, ist damit total cool, weil die fragen dann Kiki zum Beispiel, welche Produkte gibt es in welchen Ländern? Früher musstest du da einen Kollegen finden, der das weiß. Dann hat sich's vielleicht auch schon wieder geändert. Ich meine, wir sind live in 45 Märkten mit unzähligen Zahlarten. Wir haben mehr als 550.000 Händlerkooperationen, die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Da gibt es unfassbar viele Varianzen und Nuancen. Und wenn man da eben Kiki fragen kann, und zum Beispiel gibt es Pay in 3 in Italien, dann spuckt Kiki halt aus, ja, und zwar, ja, das und das sind die Best Cases, das ist der Preis, etc. Das sind die Regularien. Ich zum Beispiel frage ganz viel Kiki, was ich normalerweise unseren Domain-Lawyer früher gefragt habe. Matthias, kleiner Wink an dich, kleiner Gruß. Der ist jetzt total happy, weil ich nicht zweimal am Tag zu ihm komme und ihm irgendeine doofe Regulationsfrage stelle zum Beispiel. Also so hat KI durch Kiki den Weg in unser Unternehmen geschafft. Und wie beziehen wir alle damit ein und wie werden wir darauf vorbereitet? Auch ganz cool. Unsere Belegschaft, also all meine Kollegen, wir haben uns mit recht großen Enthusiasmus auf KI eingelassen tatsächlich. Wie gesagt, ein Großteil von uns nutzt KI tagtäglich, was sich tatsächlich auch positiv auf unsere Produktivität ausgewirkt hat. Und je mehr von uns KI ja auch intern testen, Kiki lernt ja auch, ja, und annehmen, desto schneller und erfolgreicher werden wir damit, weil Kiki natürlich dann auch immer besser wird. Und wir haben zum Beispiel wöchentliche Meetings mit OpenAI für alle Fachbereiche. Wir haben aber auch wöchentliche Schulungen für alle Kollegen zum Thema KI zum Beispiel. Das ist wirklich ganz cool.
Ja. Ja, das, ich finde das total spannend. Ich will da einmal ganz, ganz kurz nur reingehen, gerne, weil du beschreibst ja so ein bisschen den, ich würde mal fast sagen, den Prototypen, den ich in auch vielen meinen Reden sozusagen zitiere, wenn man sich als Einzelne, aber auch als ganze Organisation mit diesen Themen auseinandersetzt, dass es natürlich einen extrem großen Boost abbilden kann. Ja, in Effizienz, aber auch in Produktivität und anderen Bereichen, auch in Kreativität tatsächlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Vorbereitung auf das, was kommt, wenn wir uns gerade demografischen Wandel angucken, eine sozusagen frictionless sozusagen Welt, wo eigentlich der gewinnt, der am wenigsten sozusagen gerade mit Bezahlungsvorgang, ja, Friction irgendwie aufweist. Ist das auch etwas für euch nach vorne hin gedacht, wie ihr auch den, ich sag mal, Herausforderungen, die auch der Markt mit sich bringt, also Talent auf der einen Seite, obwohl ich mir jetzt gut vorstellen kann, ihr seid weltweit unterwegs, dass Recruiting jetzt nicht unbedingt das Thema für euch ist, weil ihr auch sozusagen international hiren könnt. Aber ist es nichtsdestotrotz auch die Effizienz der kompletten Organisation dauerhaft hochzuhalten, ein fast schon Must-Have in eurer Branche, sich damit auch, genau wie du es gesagt hast, damit enthusiastisch, aber auch richtig auseinanderzusetzen?
Ja, definitiv. Ja, unbedingt. Also da gibt es auch eine Herausforderung mit dem Einsatz von KI. Da würde ich gerne gleich auch nochmal was dazu sagen. Aber du hast es so leicht angeschnitten in deiner Frage. Wir haben ja auch den KI-Assistenten für unseren Kundensupport zum Beispiel, war ja auch in den Medien. Mhm. Ja? Und durch den Assistenten haben wir einen zweistelligen Millionen-Dollar-Gewinn wieder erwirtschaften können im Jahr 2024. Ganz wichtig dabei, wir haben aber keine Arbeitsplätze verdrängt, sondern wir waren einfach nur schneller. Und zwar richtig viel schneller. Und das ist auch ganz wichtig, nicht nur schneller und effizienter, sondern wir haben auch die Customer Satisfaction positiv beeinflussen können dadurch. Also es war nur eine Win-Win-Situation für alle tatsächlich. Und unser KI-Chatbot leistet im Moment die gleiche Arbeit wie ungefähr 700 Vollzeitmitarbeiterinnen. Wir arbeiten ja weltweit mit globalen Anbietern zusammen für Customer Services. Die haben natürlich Tausende von Mitarbeitern. Mhm. Ein Beispiel dafür ist Found Ever zum Beispiel. Die haben 170.000 Agenten. Von den 4.000 Agenten in der Vergangenheit für oder auch heute noch für Klarna tätig waren. Der KI-Chatbot von uns, der entlastet die einfach nur, weil er ihnen, wie gesagt, ungefähr die Arbeit von 700 Mitarbeitern erleichtert abnimmt. Und die können sich dann eben auf die Second-Line-Anfragen, also die wirklich nicht über einen KI-Chatbot gelöst werden können, sondern die etwas komplexer sind, dann fokussieren. Und dadurch wurden wir wahnsinnig viel schneller und wir konnten auch, ich glaube, die Customer Satisfaction von, ich glaube, die war eh schon irgendwie bei, da müsste ich jetzt lügen, für den deutschen Markt, ich glaube, 95% auf 97% steigen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber das war richtig gut. Also wir haben es nie bereut. Es gibt da aber auch Herausforderungen beim Einsatz von KI. Und KI ist ein Thema für die Gesellschaft, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und für uns als Unternehmung besteht, denken wir zumindest, besteht die Hauptaufgabe darin, klar, Produkte mit der höchsten Qualität und für unsere User anzubieten. Und mit dieser Entwicklung stellen wir auch sicher, dass wir das tun. Weil, wie gesagt, Präferenzen, die wir ausspielen, basieren auf Daten, die wir jetzt besser verstehen können, die wir über KI aussteuern. KI bringt unbestreitbar enorme Vorteile für die Gesellschaft. Aber wir müssen uns auch mit den heiklen Themen dieses potenziellen Verlusts von Arbeitsplätzen zum Beispiel auseinandersetzen, da bestimmte Funktionen möglicherweise irgendwann obsolet werden. Ja, wir sehen es auch bei uns intern. Wir shiften einfach, aber zum Beispiel sowas wie Bildbearbeitung für Marketingzwecke, für interne oder externe Präsentation. Es hat vorher Wochen gedauert. Wir haben das ja dann auch produziert, eigens. Ja, sowas geht jetzt innerhalb von Stunden. Das heißt aber nicht, dass unser Marketingteam jetzt halbiert wird, sondern die machen jetzt richtig coole andere Sachen. Ja, aber man muss sich damit halt beschäftigen, man muss reden, man muss kommunizieren, man muss gucken, was der Markt braucht und wo kann man sich dann neu drauf fokussieren. Und wir bei Klarna unterstützen diesen, ich sage jetzt mal, verantwortungsbewussten und ethischen Einsatz von KI zum Nutzen der Gesellschaft und begrüßen, da gibt es auch den diesen AI Act der EU.
Genau.
Und der sollte aber europäische Unternehmen nicht daran hindern, innovativ zu sein, sondern die Regulierung ist daher ein wichtiges Instrument, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb im besten Interesse der User funktioniert und sie natürlich auch vor Schaden bewahrt. Das ist ganz wichtig. Sehe ich persönlich nämlich ganz genauso, weil manchmal kriege ich auch irgendwas mit und denke mir, ah ja, krass, und dann stellt sich raus, ah nee, war gar nicht so.
Das ist ja auch am Ende die große Herausforderung, dass es ist ja ein beidseitiges Schwert, ne? Dass man irgendwie zusammenfährt. Ich glaube, das hast du auch gerade sehr, sehr charmant beschrieben. Was man natürlich auch sieht, ist, ihr als Organisation habt eine sehr, sehr hohe Anpassungsfähigkeit, was man daraus ja schon sehr, sehr hoch ab oder sehr stark ablesen kann. Weil natürlich eine Veränderungsbereitschaft extreme Voraussetzung ist, egal ob jetzt das, was ich heute getan habe, morgen anders aussieht, aber dass ich überhaupt dazu bereit bin, auch mich sozusagen diesen neuen Themen zu widmen. Ich bin ja der festen Überzeugung, und das ist auch das, was ich sehr, sehr stark nach außen vertrete, ist, dass man das aktuelle Jahrhundert nicht alleine schaffen kann. Also strategische Partnerschaften, Allianzen sozusagen extrem wichtig sind und vor allem diese auch sehr gut ausgewählt sein müssen. Ihr habt euch jetzt ja zum Beispiel für den Weg mit OpenAI entschieden und dort auch letztendlich sehr, sehr viel der eigenen Entwicklung, Kiki etc. ins Leben zu rufen. Wie blickt ihr denn generell auf das Thema strategische Partnerschaften in dem Bereich? Du hast vorhin gesagt, und das sehen wir ja in vielen Bereichen, das Thema Customer Login, Thema auch Rewards. Ich habe das sehr stark auch mitgekriegt, das mit Visa, Trade Republic und wie auch da am Ende des Tages versucht wird, am Ende, warum setze ich jetzt diese Karte ein? Oder diese Art von Zahlungsmethode, um meinem Kunden einen sozusagen Add-on am Ende des Tages auch noch mitzugeben. Wie schaut ihr gerade auf den Markt, wenn es darum geht, strategische Partnerschaften zu initiieren? Also seid ihr eher der, wir partnern, oder seid ihr auch oftmals der Part, okay, wir akquirieren, je nachdem, wie nah das ganze Thema an unserem sozusagen Kerngeschäftsmodell unterwegs ist? Ist das ein permanentes Abwägen bei euch im Haus? Zu unterschiedlichen Themen?
Ich würde ein klares Ja auf die Frage antworten.
Das freut mich, das klare Ja. Weil ich finde ja selber immer, das ist eigentlich so, das ist nicht so, ja, das machen wir einmal ab und zu, sondern es ist eigentlich ein permanentes Auseinandersetzen, Partner, Build or Buy. Was mache ich wie, mit welchem Thema, um eigentlich schnell, effizient und natürlich auch hochgradig sozusagen effektiv voranzukommen?
Ja, natürlich. Also A, musst du erstmal zuhören und verstehen, was der Markt oder der User möchte. So, weil dann erst kannst du wissen, was habe ich im Portfolio und was bräuchte ich eigentlich noch. Das setzt schon mal sehr viel Sensibilität voraus. Dann musst du natürlich auch den Markt kennen. Ja, also du musst wissen, okay, da gibt es jetzt eine Idee, schaffen wir das selbst umzusetzen? Das dauert dann vielleicht eineinhalb Jahre. Ist dann der Markt schon wieder gesättigt oder ganz anders aufgesetzt? Und gibt es da draußen jemanden, der das vielleicht viel besser kann als wir? Weil genau mit der gleichen Story gehen wir ja auch raus zu unseren, ich sage jetzt mal, Händler-Kooperationspartnern und sagen, warum willst du denn eine Zahlung selber prozessieren? Das ist doch überhaupt nicht dein Kerngeschäft. Ja, also ein Fashion-Händler kennt sich doch im Fashion-Bereich aus, weiß doch, welche Brands, Shirts, whatsoever gerade der Markt möchte, hat da Einkäufer etc. Aber der weiß doch nicht, was er, oder der weiß schon, also viele wissen es, aber der soll sich doch nicht um gebounzte Lastschriften kümmern. Das ist doch total langweilig für die. Und genauso sehen wir das ja auch. Es gibt vielleicht da draußen auch große, kleine Unternehmen, die Dinge machen, die richtig gut sind. Und wenn man da dann einen Weg findet, zusammenzuarbeiten, das muss ja nicht immer direkt bedeuten, dass man dann Unternehmungen akquiriert, ja, sondern es reicht ja vielleicht auch erstmal eine Zusammenarbeit, wie mit OpenAI zum Beispiel. Wir haben gesehen, okay, sowas brauchen wir. Wir wollen Vorreiter sein. Wir wollen das genau verstehen. Wir wollen auch genug Zeit haben zu lernen und zu adaptieren. Und deswegen macht da eine Kooperation Sinn. Und genauso funktioniert es aber auch in anderen Bereichen. Also wir haben jetzt nur mal ganz, ganz weit zurück, ja, für den deutschen Markt. Wir haben gemerkt, damals gab es ein Produkt von Klarna, das gibt es noch als Klarna Checkout. Das ist so eine 360-Grad Full-Service-Lösung. Und da haben wir gemerkt, okay, das war eigentlich damals schon so eine erste Idee einer Wallet-Lösung. Da reicht's nicht nur, wenn du den Ratenkauf und den Rechnungskauf drin hast, sondern so eine Pay-Now-Möglichkeit, also Direct Bank Transfer, macht Sinn. Und dann haben wir uns mit der Sofort zusammengeschlossen, haben die Sofort-Überweisung akquiriert. Aber das war jetzt erstmal nur so, ja, die Spitze des Eisbergs sozusagen, ja, für all die Features, die wir jetzt haben. Die haben wir nicht immer nur selbst gebaut, sondern wir haben da auch mit richtig guten Unternehmenspartnern dann fusioniert und die sind jetzt Teil der Dienstleistungsangebote von Klarna, wie zum Beispiel Klarna Search & Compare. Wir Deutschen kennen das vielleicht von Check24 oder von Idealo, also so eine Such- und Preisvergleichsmaschine. Die Idee fanden wir gut, aber wie es umgesetzt war, fanden wir nie so richtig gut. Und deswegen haben wir dann mit Price Runner angefangen zu reden. Die sitzen ja in Dänemark. Mhm. Und die machen ihre Sache richtig, richtig gut. Und das Klarna Search & Compare Produkt, das jetzt darauf aufbaut und dann dabei rauskam, das ja eben, wie gesagt, auch KI gestützt ist, ist ein richtig geiles Produkt. Also von daher, ja, immer gucken, immer sprechen. Auch in Deutschland zum Beispiel, wir arbeiten ganz eng mit Billy zusammen. Das ist ein Buy Now Pay Later Dienstleister für B2B-Zahlungen, weil das eine B2B-Zahlung ist mit so vielen Regularien behaftet. Das dann neu aufzusetzen, komplettes Scoring neu zu bauen etc. Das dauert, bis es richtig gut läuft, dauert es wahnsinnig lang. Und wir haben den Markt gescreent und fanden dann zum Beispiel Billy ganz gut. Die machen ihre Sache auch richtig gut und arbeiten jetzt dann eben mit ihnen zusammen zum Beispiel. Also da gibt's, um vor allem innovativ auf den Markt reagieren zu können und zwar schnell reagieren zu können, darf man sowas nie ausschließen.
Finde ich total spannend. Wenn wir ein bisschen zum Schluss des Podcasts kommen, ich finde es total interessant, was du gesagt hast, weil einfach super viele Facetten dabei sind. Ich glaube, die extrem wichtig sind, also auch gerade für viele deutsche Organisationen, um diesen Wirtschaftsstandort Deutschland am Ende des Tages in eine positive Richtung weiterhin zu bringen oder beziehungsweise zu halten. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche drei Kompetenzen würdest du eigentlich für deutsche Organisationen oder für den Wirtschaftsstandort Deutschland in die Wiege werfen, wo du sagst, die sind momentan essentiell wichtig, um eigentlich die nächsten, ja, ich sag mal, 3 bis 6 Jahre tatsächlich auch nach vorne hin eine weitere wichtige Rolle zu spielen? Vielleicht auch abgeleitend aus eurer eigenen sozusagen Entwicklung und eurer eigenen, ich würde fast sagen, Innovationskraft heraus.
Ja. Beantworte ich dir gleich. Bevor ich dir die Antworten gebe, Sven, würde ich gerne einen Schritt zurück machen und ganz kurz erklären, wie ich den Standort Deutschland im Moment sehe.
Super gerne.
Oder verstehe. Deutschland war ja lange bekannt für seine stabile Wirtschaft mit einer hohen Kaufkraft und einer stark und richtig gut ausgebildeten Arbeitskraft, was es für viele Unternehmen als Standort wirklich attraktiv gemacht hat, ja. Und ich denke, Deutschland profitiert auch von seiner zentralen Lage in Europa, weil diese Lage den Zugang zu anderen europäischen Märkten natürlich erleichtert. Im Norden, im Süden, links und rechts ist total easy für uns da eigentlich zu kooperieren. Seit einigen Jahren aber, finde ich und ich glaube, ich bin da nicht alleine damit, hinkt Deutschland wirtschaftlich leider oft hinterher. Und es in vielen Bereichen wie vor allem der Digitalisierung zu langsam. Und ich predige jetzt nicht wieder warum verwenden wir immer noch Bargeld und keine Karte? Ich meine das größer, ja, also Digitalisierung in Form von die Wirtschaftsleistung wurde zuletzt eigentlich nicht mehr groß angepasst. Und ja, da gab es jetzt natürlich auch den Ukraine-Krieg und der hat auch seine Folgen gehabt. Aber wir bremsen uns selber aus. Und da komme ich dann direkt auch zu den Schwächen, die ich sehe, weil du das gefragt hast. Ich glaube, wir haben viele bürokratische Hürden. Wir haben komplexe bürokratische Prozesse und eine langsame Umsetzung von Reformen. Und die können so Innovationsprozesse tatsächlich hemmen. Und Start-ups, genauso aber natürlich auch wie etablierte Unternehmen, die sich gerne neu formen wollen, denen machen wir das Leben schwer. Wir versuchen, eine Start-up-Szene in Deutschland zu bauen. Ja, wir geben da wirklich alles. Ich glaube aber, wir sind zu groß und zu langsam. Wir haben kein richtig herzerfülltes Unternehmertum irgendwie so in Deutschland. Wir machen es ihnen auch zu schwer. Dann haben wir diese Digitalisierungsdefizite, die ich meinte, gerade mit Digitalisierung zu langsam. Trotz Fortschritten, glaube ich, bleibt Deutschland in einigen Bereichen der Digitalisierung hinter anderen führenden Ländern zurück. Wir hinken zum Beispiel beim Ausbau von Glasfaserinfrastrukturen zurück, bei der Digitalisierung von öffentlichen Verwaltungsprozessen deutlich. Ja, also ich kann das sagen, weil ich sehe Skandinavien. Ich arbeite jetzt seit 13 Jahren bei einem schwedischen Unternehmen und in Skandinavien ist da beispielsweise schon deutlich, deutlich weiter.
Sieht ein bisschen anders aus, ja.
Wir haben eine super starke industrielle Basis. Das sind viele mittelständische Unternehmen, aber die sind nicht vollständig in der Industrie 4.0, also digitalisierte Industrie, angekommen. Und es mangelt einfach an der umfassenden Implementierung digitaler Technologie in diesen Produktionsprozessen. Wir haben aber auch Stärken. Es ist nicht alles schlecht. Wir haben richtig gut ausgebildete Arbeitskräfte. Und das sehe ich ja selber jeden Tag. Ich arbeite ja mit meinem deutschen Team Hand in Hand. Mhm. Und diese hohe Qualität der Ausbildung und dieser dualen Ausbildungssysteme, die wir haben, die sorgen für eine qualifizierte, hohe Arbeitskraft, die wir haben. Und wir sind in der Lage, komplexe, ich sag mal, technologische Entwicklungen voranzutreiben. Aus Deutschland kam schon immer wahnsinnig viel. Und wir haben, und das habe ich gerade auch schon gesagt, eine starke industrielle Basis. Vor allem in den Bereichen wie, klar, ich rede jetzt für Fintech natürlich viel, oder bin federführend dafür verantwortlich, aber Automobilbau, Maschinenbau, Chemie, wir sind da wirklich eng mit dieser technologischen Innovation verknüpft in diesen Bereichen. Und wenn wir das ein bisschen fördern, dann wird es auch was. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Absolut spannend. Aber was wäre auf der anderen Seite, was wäre für dich jetzt die wohl wichtigste Kompetenz, wenn du nach vorne blickst? Um das zu erhalten, also das ist ja so ein bisschen positiv wie negativ, aber sozusagen um das Positive wieder nach vorne zu bekommen, was ist es? Ist es Mut? Ist es mehr Wissen in bestimmten Bereichen, um Sachen auch zu adressieren? Was ist die Kompetenz, die du meinst, die vielleicht noch das i-Tüpfelchen abbildet?
Also definitiv Abbau von bürokratischen Hürden und Aufbau von Digitalisierung. Mhm. Und also das ist die Kernaussage von dem, was ich gerade meinte. Und wir brauchen globale Entwicklungszentren. Und ich glaube, Deutschland kann einer davon sein. Es befinden sich zwei davon in europäischen Ländern. Sicherlich ist eins Stockholm, aber Berlin als Hub ist sicher zentral wichtig für eine Weiterentwicklung von nicht nur unseren Produkten, sondern von Technologie generell. Und ich glaube, wir können, oder Klarna in der deutschen Fintech-Landschaft kann da ein bisschen helfen, weil wir sind ja mittlerweile echt groß, ja. Und meiner Meinung nach spielt Klarna da wirklich eine bedeutende Rolle in der deutschen Fintech-Landschaft. Und wir haben uns da etabliert und wir haben in Deutschland eine starke Präsenz aufgebaut, nicht zuletzt durch auch Partnerschaften mit großen Einzelhändlern wie, ne, Deichmann, Zalando, eBay, Uber, Airbnb. Ja, es sind globale Unternehmen, aber trotzdem in Deutschland ja sehr groß. Und die Zukunft der Fintech-Branche in Deutschland sieht wirklich vielversprechend aus, mit einigen Herausforderungen, wie ja, Digitalisierung und regulatorische Rahmenbedingungen, aber deutsche Verbraucher zeigen auch eine zunehmende Offenheit und Akzeptanz gegenüber Fintech-Diensten oder Dienstleistungen, was natürlich auch durch die Covid-Pandemie damals beschleunigt wurde. Die Nachfrage nach zum Beispiel auch Zahlungslösungen, die steigt und das Wachstum der Branche wird unterstützt. Und wir Deutschen werden da auch offener für die Digitalisierung. Und das birgt wahnsinnig viel Potenzial.
Total schöner Satz auch zum Ende. Und ich glaube, du hast es sehr gut beschrieben, auch die Rolle von Klarna, die definitiv, glaube ich, eine sehr, sehr gute, vor allem aber auch positive Ausstrahlung auch gerade für ganz viele Organisationen hier hat, aber auch zeigt, wie sich Dinge entwickeln können. Deswegen, ich danke dir für die wirklich vielen unterschiedlichen Insights und wir haben, glaube ich, auch echt einige Themen jetzt hier abgearbeitet. Zum Schluss würde ich nochmal ganz auf den Anfang zurückkommen, um nochmal rauszubekommen, ob der Zwergdackel, Faustball oder tatsächlich der Trip nach Stockholm die Lüge war. Lass uns das einmal kurz auflösen. War ich richtig? Ich habe irgendwie ein bisschen Zweifel bekommen im Laufe der Folge. Lös mal auf, was war die Lüge?
Sehr gut, alles richtig gemacht dann. Also die Lüge war tatsächlich, ich würde ihn wirklich sehr, sehr gerne mal treffen, aber ich habe Michael Moritz nie getroffen. ich habe viele schon getroffen und gesehen in unserem Stockholmer Office vor allem, aber leider nicht Michael. Von daher, der Rest stimmt.
Oh, quack, quack, wow. Da bin ich raus. Okay, schade, aber dementsprechend richtig cool. Nicole, danke für die Folge. Hat richtig Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall, glaube ich, mal das ein oder andere Thema auch von euch in meinen Keynotes mitnehmen, weil sie echt gut sind. Also sie sind gut gedacht, gut gemacht und das ist tatsächlich super spannend und ich glaube für viele auch noch gar nicht mal so klar, wie umfangreich auch sich Klarna die letzten Jahre tatsächlich entwickelt hat und was ihr eigentlich auch alles anbietet. Deswegen danke dafür, danke für die Insights und bis ganz bald.
Sven, danke dir, dass ich da sein durfte. War super.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.